Der Predigttext steht heute im 1. Samuel 2, die Verse 1 bis 8a. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Hannah betet. Mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf. Prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt. Er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Reiche müssen auf einmal ihr Brot mit eigener Hand verdienen. Arme müssen nicht mehr hungern und können feiern. Die Frau, die kinderlos war, bringt 7 Kinder zur Welt. Doch die Kinderreiche behält nicht eines. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Er macht arm und er macht reich. Er bringt die einen zu Fall und andere erhöht er. Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Halleluja.
Vor 3000 Jahren lebte im alten Israel ein Mann namens Elkana. Er hatte 2 Frauen, was damals eine gängige Praxis war zu jener Zeit. Und die eine der beiden Frauen liebte er mehr als die andere. Eine traurige Realität für Peninna, die andere Frau. Aber Peninna hatte Kinder, eine ganze Reihe sogar von denen. Hannah wiederum, die innig Geliebte, war kinderlos. Und es war ganz schön schmerzhaft für Ehefrau Nummer 1 an der Stelle. Damals in der Kultur, da galt eine Frau als super minderwertig, als unvollständig, wenn sie keine Kinder hatte. Peninna, die andere Frau, die nicht so geliebte, die war ganz schön eifersüchtig auf die Hannah, dass Hannah den Platz 1 bei diesem Ehemann irgendwie ergattert hatte und er sie immer bevorzugte. Was tat Peninna also? Sie suchte sich das aus, womit sie Hannah am meisten piesacken konnte und am meisten ärgern konnte und am meisten verletzen konnte, nämlich ihre Kinderlosigkeit. Und das hat sie der Hannah mega doll immer wieder unter die Nase gerieben. Ich stelle mir das folgendermaßen vor, was sie vielleicht gesagt haben könnte. So, du bist ja nur eine halbe Frau. Du heißt zwar Hannah, das bedeutet übersetzt Begnadete und Anmutige, aber was für ein Fehler ist bitteschön dein Name? Du solltest beschämende Schande heißen. Vielleicht sollte ich dich statt Begnadete lieber Ungnade nennen. Oder zum Essen könnte sie extra laut Kinder, Kinder, es gibt Essen gerufen haben und dann extra einen fiesen Blick zu der Hannah rübergeschossen haben, um zu zeigen, guck mal, ich rufe die Kinder, du hast halt keine. Oder während einer lockeren Unterhaltung, na schade, arme Hannah, wer wird sich um dich kümmern, wenn unser Mann Elkana mal nicht mehr sein wird? Ich meine, ohne Kinder bist du ziemlich verloren, oder? Das muss dir schlaflose Nächte bereiten. Wir wissen nicht, was Peninna wirklich zu der Hannah sagte. So war meine Vorstellung. Aber wir lesen, dass das, was Peninna sagte, Hannah tatsächlich zu Tränen rührte. Dass es ihr den Appetit nahm und sie richtig verzweifeln ließ. Und die schlimmste Zeit für sie war der alljährliche Tempelausflug. Der Mann Elkana, der teilte da das Opferfleisch in verschiedene Portionen auf. Hannah bekam zwar immer das beste Stück, aber das war kein Vergleich zu dem, was Peninna und ihre Kinder an Haufen Fleisch da in dem Fall bekamen. Und dieser Tempelausflug, dieser religiöse Höhepunkt, der war Hannas dunkelste Zeit. Im Tempel weinte sie und betete zu Gott, er möge ihr einen Sohn schenken. Und wenn Gott das täte, dann würde sie diesen Sohn, dieses Kind in den ständigen Dienst Gottes stellen. Und tatsächlich, Gott erhörte dann ihr Flehen. Sie bekam einen eigenen Sohn, Samuel. Übersetzt heißt der Name, Gott hat erhört. Und nach all den Jahren der Hänseleien, des Tränens und des Elends war sie endlich eine Mutter. Und es ist nicht verwunderlich, dass sie in ein Loblied dann auch ausbricht. Wir haben das gerade in der Lesung gehört, was sie da gesprochen hat. Die Freude, endlich ein Kind zu haben, das strahlt aus diesem Text heraus. Dieser Jubel, diese Freude, dieser Lobpreis, quasi ein Lied. Ich stelle mir vor, wie sie das richtig gesungen hat, ganz laut jubelnd, was da dann für sie so richtig schön und glücklich und passend jetzt war. Aber eine Sache macht mich jedoch total sprachlos dabei. Weil sie das Lied nicht bei der Geburt des kleinen Samuels singt, sondern als sie den Jungen dann im Tempel abgibt, um ihn nur einmal im Jahr wiederzusehen. Wie kann sie bei so einem traurigen Anlass auch noch so ein Lied der Anbetung formulieren? Das wäre so, als wenn jetzt irgendjemand von euch ein Kind kriegen würde und ihr zu meinem Kollegen Cornelius geht und dem das Kind gebt und sagt, lieber Cornelius, das ist jetzt deins, kümmere dich gut um es und lehre es die Theologie und die Weisheit. Cornelius freut sich schon hier in der ersten Reihe. Er denkt sich, alle Kinder zu mir, das wäre doch klasse. Aber in Wirklichkeit wäre das irgendwie doch für einen selber ganz schön blöd. Also nicht das bei Cornelius abgeben, das Kind, sondern generell dann das eigene Kind so abgeben, dass man es nicht mehr doll sieht, einmal im Jahr nur. Das finde ich krass und trotzdem jubelt sie so. Und wir müssen das vor dem Hintergrund der damaligen Kultur einfach auch verstehen. Ohne ein Kind zur Welt gebracht zu haben, da war eine Frau unvollständig und sie wurde als von Gott verflucht angesehen. Für eine Frau, die den Namen Hannah, Gott ist gnädig, trägt, war das ein doppelter Fluch, eine Verhöhnung ihres Namens und ihrer Existenz. Deshalb konnte Hannah, als sie um ein Kind bat bei Gott, auch wirklich versprechen, dieses Kind in seinen Dienst zu stellen. Wichtiger als ein Kind zu haben, das für sie dann irgendwie sorgt, war, dass dieser Fluch gebrochen wird. Dass sie den Status einer vollständigen Frau erhält. Nicht mehr eine halbe Frau zu sein, sondern eine vollständige Frau. Und dass ihre Namensbedeutung wirklich Wirklichkeit wurde. In unserer Zeit der Chancengleichheit oder der einigermaßen Gleichberechtigung der Geschlechter, wir sind ja auf einem guten Weg, oder der bewusst auch gewählten Kinderlosigkeit, ist das irgendwie nur schwer zu verstehen. Aber damals bedeutete die Geburt eines Kindes nach so vielen Jahren des Bemühens einen Eintritt in eine neue Welt, in eine neue Realität, in einen ganz neuen Status sogar hinein. Und das Lied, das Hannah singt, ist kein Loblied auf die Geburt des Jungen, sondern ein Lied des Dankes und des Lobes an Gott, der sie verändert und verwandelt hat. Von der Unvollständigen hin zur Vollständigen. Von der halben Frau zu der vollen, begnadeten Anmutigen, wie ihr Name ist. Jetzt war sie wirklich Hannah. Gott ist gnädig. Und weil Gott gnädig ist, konnte sie ihren Sohn einfach so übergeben, ohne ihre Vollkommenheit zu verlieren. Und das Gebet zeigt, wie sie von der Gesellschaft gesehen wurde und wie sie sich selbst sah, bevor sie gebar. Innerlich tot, ihr Mutterleib eigentlich ein Grab. Sie war arm, sie war gedemütigt wie jemand, der in Staub und Asche lebt. Aber durch Gottes Gnade wurde das Grab zu einem Mutterleib. Sie wurde lebendig, sie wurde gesegnet, sie wurde vollkommen. Und sie betet, die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Kreis der Angesehenen meint eigentlich Fürsten. Sie sitzt jetzt bei den Fürsten. Sie kann ihren Platz an der Seite ihres Mannes jetzt in der Vollkommenheit einnehmen, als Mutter und als Frau. Und sie kann in vollem Umfang an den Feierlichkeiten in dem Tempel jetzt auch teilnehmen. Peninna kann sie nicht mehr verhöhnen. Und diese ausführliche Einleitung, dieser ganze Hintergrund dazu, den musste ich jetzt einmal auch erzählen, um eben auch jetzt den nächsten Schritt zu gehen, warum das total passend ist für diesen Ostermorgen und diesen Ostersonntag. Ich habe auch erst mal gedacht, hey, was soll denn das für ein Quatsch sein? Warum wird denn dieser Text jetzt am Ostersonntag so vorgegeben, von der Kirche mal darüber zu sprechen? Aber ich habe zumindest eine Idee bekommen, die will ich mal weitergeben. An Ostern geht es nämlich um viel mehr als nur um die Auferstehung eines Menschen, als die Auferstehung von Jesus von den Toten. Mit seiner Auferstehung ist das ganze Universum in ein ganz neues Zeitalter übergetreten. Die Zeit des nur halben Lebens, des Lebens in Unvollkommenheit, ist ab sofort beendet und ist vorbei. Bis zur Auferstehung von Jesus hatte der Tod das letzte Wort. Unser Leben war ein Leben von Geburt bis zum Tod. Punkt. Ende aus. Nichts weiter, nichts mehr dahinter. Für manche sind es 80 bis 90 Jahre, für andere teilweise viel, viel weniger und das war's. Vom Mutterleibe bis zum Grab, weiter ging's nicht. Und jede Krankheit, jeder Schicksalsschlag, jedes Verhöhnen von anderen Menschen, jedes Ungeliebtsein, jeder Rückschlag, jeder Rückschritt auch im Leben, der wäre wie Peninnas Spott. Du bist ein schwaches und klägliches menschliches Wesen, wertlos und unbedeutend. Und in diesem Sinne nahm der Tod auch den Platz von dieser Peninna ein. Bei jeder Beerdigung spottete der Tod. Seht, ich bin der Erfolgreiche. Ich heimse jedes Leben ein. Das Leben selbst behält gar nichts. Das Leben verliert jedes Mal. Doch mit der Auferstehung von Jesus ändert sich alles. Eine Tür öffnet sich, eine Tür zur Vollkommenheit hinein, eine Tür in die Ewigkeit hinein. Das Grab von Jesus wird der Schoß des neuen Lebens, der Schoß der Neuschöpfung. Und durch Christus wird auch mein Grab ein Schoß, ein Mutterleib werden, ein Mutterleib des Lebens. Weil durch Ostern der Tod nicht mehr das Ende ist. Das jetzige Leben ist nicht mehr unsere ganze Geschichte. Durch die Auferstehung von Jesus erhalten wir einen neuen Status. Von einem sterblichen Menschen werden wir zu ewigen Kindern Gottes. Und Peninnas Spott, der Spott des Todes, der hat seine Macht jetzt verloren. Tod, du hast nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort, weil er lebt. Und vielleicht fühlt sich dein aktuelles Leben an wie unter Peninnas Spott. Voller Angst, voller Mutlosigkeit, voller Krankheit, voller Depression, vielleicht sogar voller Tod. Dann will ich dir sagen, Jesus hat das letzte Wort über dein Leben. Und es gibt bei ihm die pure Hoffnung. Dann steht nämlich über deinem Leben nicht mehr ein Schild, wo drüber steht, dem Tode geweiht. Oder nutzlos, sinnlos. Oder ungeliebt. Oder Versager, nichtsnutz. Oder schuldig. All diese Schilder stehen da dann nicht mehr. Weil die Auferstehung von Jesus unsere Hoffnung ist an dieser Stelle und an diesem Punkt. Und sie setzt an so vielen Stellen unseres Lebens diese Hoffnung auch frei und hinein. Wenn dieses schwierigste Thema, das eigentliche Problem des Menschen, die Sünde und der Tod uns nicht mehr bestimmen, dann ist alles möglich. Weder Tod, noch Leid, noch Geschrei von irgendwelchen anderen Menschen, die meinen, uns sagen zu müssen, wer wir sind oder wie blöd wir vielleicht sogar auch sind, all das können uns nichts mehr anhaben, weil wir in Jesus, dem Auferstandenen, geborgen sind. Und unsere Zukunft ist seit diesem Moment von Ostern, wo das Grab leer war, hell und klar. Wir gehen nicht mehr auf eine dunkle Zukunft zu. Wir Deutschen malen uns das ja immer so aus. Ne? Alles ist schlecht, alles geht den Bach runter, es ist ganz schrecklich. Aber mit diesem Moment an Ostern ist unsere Zukunft, deine persönliche Zukunft, hell und klar. Du gehst darauf zu und du lebst darauf hin. Und da gibt es ganz viel Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung. Weil wenn du mit Jesus lebst, dann hast du Anteil an seiner Auferstehungspower. Und ich glaube, das ist die größte Kraft, die man sich vorstellen kann. Sogar stärker als irgendwie der stärkste Bodybuilder, den ich mir vorstellen kann. Dieser Jesus hat den Tod besiegt. Was für eine Kraft ist das? Und an dieser Kraft kannst du Anteil haben. Und das heißt, in deinem Leben ist Veränderung noch möglich. Von vielleicht den schlechten Charaktereigenschaften hin zu den guten. Von der Mutlosigkeit hin zum Mut und zur Stärke. Weil er in dir lebt. Und du darfst Hoffnung haben auf Gottes Eingreifen und auch auf seine Macht, weil er das an Ostern auch schon getan hat, dass er da eingegriffen hat. Warum sollte er in dein Leben nicht nochmal eingreifen und seine Macht zeigen? Er hat ja alle Kraft, das zeigt Ostern. Und du hast Hoffnung auf Geliebtsein und auf Annahme und auf Wertschätzung. Das sind dann die Sätze, die über deinem Leben stehen. Geliebtes Kind Gottes, die Ewigkeit ist deine. Du gehörst zu mir, ich habe dich wundervoll geschaffen. Was Leute sagen, interessiert mich nicht. Das steht dann über deinem Leben drüber. Das sind Sätze, die Gott über dich sagt. Und es gibt Hoffnung auf Lebenssinn. Vielleicht fragst du dich, was ist eigentlich mein Leben und wo lebe ich eigentlich hin? Und was fange ich mit meinem Leben an? Vielleicht auch schon jetzt im Ruhestand. Dann sei gewiss, dass du durch Ostern Hoffnung auf Lebenssinn hast, weil du den tiefsten Sinn des Lebens in Jesus ergreifen kannst, die Beziehung zu ihm, das Leben mit ihm. Und er wird dir dann schon zeigen und sagen, wo dein Platz ist und was du mit deinem Leben anfangen kannst. Und der tiefste Sinn ist auch, dass du Gott einmal sehen wirst, dass dein Leben zur Erfüllung kommt, wenn du stirbst und in die Ewigkeit eintrittst. Deswegen dürfen wir auch Hoffnung auf Freude im Leid haben. Das Leid ist nicht alles in diesem Leben, weil wir wissen, es wird einmal zu Ende gehen und es wird einmal ganz in Ewigkeit besser werden. Es wird dann nicht mehr sein. Deswegen dürfen wir Hoffnung haben auf Freude im Leid, weil Gott uns das verspricht und verheißt. Und wir haben die Hoffnung auf das ewige Leben, weil der Tod nicht das Ende ist, sondern Jesus der Sieger ist. In 1. Samuel 1, da lesen wir, dass die Veränderung für Hannah begann, als sie von dem Propheten Eli die Zusicherung erhielt, dass sie wirklich ein Kind gebären wird, dass ihr Gebet erhört wird von Gott. Und noch bevor Samuel überhaupt gezeugt wurde, da konnte Hannah wieder lachen und fröhlich sein und mit der Familie auch essen und feiern. Und warum? Weil sie dieses Versprechen von Gott erhalten hatte über den Eli, den Priester. Und diese Verheißung alleine hat ihr Leben schon verändert und neu gemacht und eine neue Richtung einfach auch gegeben, bevor sie Wirklichkeit wurde. Und wie Gottes Verheißung an Hannah, so gibt Jesus Christus uns auch eine Verheißung. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt er im Johannesevangelium. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Vielleicht warten wir gerade noch auf diese vollkommene Erfüllung dieser Verheißung. Im Moment musst du vielleicht noch zur Arbeit gehen oder einen Job suchen. Vielleicht kümmerst du dich immer noch um deine Finanzen und hast immer noch Fragezeichen an den Status deines Bankkontos. Vielleicht hast du Probleme und Kummer mit deinen Kollegen. Vielleicht ärgert dich das immer noch, dass du Hausaufgaben machen musst und du verstehst gar nicht, warum denn das? Das macht gar keinen Sinn. Das brauche ich gar nicht für mein Leben. Oder dass du lernen musst immer noch in deinem Leben. Oberflächlich betrachtet hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert in deinem Leben. Aber aufgrund des Sieges von Jesus über den Tod hat sich dein Status geändert, weil dieses Leben auf dieser Erde ab sofort nicht mehr alles ist. Durch Jesus ist es Teil 1 geworden. Und Teil 2 und 3 und 4 und 5 und so weiter steht erst noch aus. Kommt noch. Es wird noch mehr folgen, viel mehr. Die Vollkommenheit kommt. In Jesus bin ich nun unauslöschlich. Nichts kann mir was anhaben. Und seine Verheißung, ich lebe und ihr sollt auch leben, das setzt sich schon jetzt in diesem Leben fort, oder es beginnt besser gesagt jetzt schon, dass ich bei ihm das volle Leben haben darf, dass ich erkennen darf, was wirkliches Leben bedeutet und wo wirkliche Schönheit drin liegt und wo ich mich wirklich nach ausstrecken soll, weil er mir Leben jetzt schon gibt. Und wer das schon mal erlebt hat, der kriegt vielleicht eine kleine Bedeutung von meinen Worten, der weiß dann, was das heißt, dass Jesus echtes Leben gibt, viel mehr als das Leben, was diese Welt uns bietet und verspricht. Ich habe jetzt schon Leben. Der Herr ist auferstanden und wir leben, weil er lebt. Und wir werden auch in Zukunft leben, weil er lebt. Das ist die Wahrheit und das ist unsere Hoffnung. Mein Status hat sich für immer geändert. Um das mit Hannas Worten zu sagen, mein Herz jubelt über den Herrn. Er hat mich wieder aufgerichtet und mich gestärkt. Jetzt kann ich über meine Feinde lachen. Ich bin voller Freude, weil er mir geholfen hat. Der Herr allein ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf nichts ist so felsenfest Verlass wie auf ihn, unseren Gott. Der Herr tötet und macht lebendig. Er verbannt in die Totenwelt und er ruft aus dem Tod ins Leben zurück. Amen.